Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort.
Die Entscheider zentralisieren sich mehr und mehr. Und deswegen ist für uns ein ganz großer Fokus darauf zu richten, wer ist eigentlich der Entscheider, die Entscheiderin. Und wir haben für uns festgelegt, unser Kunde ist der Franchise-Partner, weil für den machen wir es. Im Marketing ist unser Leistungsversprechen für unseren Kunden all das, was eine klassische Agentur auch für ihren Kunden tut.
Hallo, liebe Zuhörenden, hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute gehen wir in den Wilden Osten, nämlich zu Mitja Bartsch, der ist Head of Business Development der FSP TÜV Rheinland. Hallo Mitja, schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast.
Hallo Thomas, grüß dich, hi.
Mensch, bei FSP TÜV Rheinland, da wissen wahrscheinlich die einen oder anderen gar nicht, was das genau ist oder haben eine Vorstellung, die vielleicht nicht korrekt ist. Da will ich auf jeden Fall drauf eingehen, aber erzähl mir mal erstmal, wie kamst du dorthin und ich weiß gar nicht, ob man heute noch sagen kann, wie viel Diesel oder Benzin du im Blut hast, weil es geht ja auch um diese ganzen Thema Fahrzeuge.
Ja, wie kam ich dahin? Ich bin ursprünglich aus Berlin, bin auch in Berlin aufgewachsen und schon als Teenager ganz autobegeistert bei dem ein oder anderen Gebrauchtwagenhändler tätig gewesen, habe da Autos gewaschen und vermittelt und Sonntagsbesichtigungen gemacht und so weiter und dank meiner Eltern trotzdem aber noch ein Abitur und eine Ausbildung und später dann auch ein Studium. Das haben sie gut gemacht, ein bisschen aufgepasst, ne, auf die jugendliche Begeisterung. Und habe dann tatsächlich relativ schnell den Weg ins Franchising gefunden, damals bei Automeister. Das gehört zur Schaeffler-Gruppe. Und habe dann Gefallen an dieser Kombination gefunden, also mit Car Guys, mit Werkstattleuten, mit Autohändlern zusammenzuarbeiten im Franchising, das war meins. Habe also dann auch den Weg in die Ferne gesucht, habe 10 Jahre im Frankfurter Raum gewohnt für Automeister, damals bei Schaeffler. Bin dann nach Köln, habe da für die Hess-Gruppe 10 Jahre lang gearbeitet, habe gut Einfluss nehmen können auf Moto, die Werkstatt. Und dann auch bei Hess noch mal ein paar Jahre in der Geschäftsleitung für Marketing und Vertrieb gesessen.
War ja auch Moto war ja auch ein Franchise-System, gell?
Also genau, das war damals auch ein Franchise-System, also ein klassisches Werkstattkonzept, betrieben genau. Von einem Teile-Großhändler. Heute ist es ja was anderes, heute ist es ja eine Genossenschaft, die den Werkstätten selbst gehört. Und irgendwann war es eben an der Zeit, da stimmten alle Parameter. Ich war in der Situation, dass die Kinder kurz vor einem Schulwechsel standen. Irgendwie wollten wir auch wieder nach Hause. Und dann hat sich das so ergeben, dass wir uns mit einer guten Aufhebung von Hess trennen konnten und wieder in die alte Heimat gingen, nach Berlin. Und ich bin dann gezielt auf die Suche gegangen, weil mir ein guter Freund einen Tipp gegeben hat, ich soll mich doch mal mit diesen Überwachungsorganisationen und Sachverständigenorganisationen beschäftigen. Und habe mich dann auch bei einigen mal gemeldet, unter anderem eben bei TÜV Rheinland FSP. Und durfte da auch nochmal ganz viel dazu lernen, als ich da eingestiegen bin. Insbesondere, dass die auch Franchising machen. Die FSP ist eben die Franchise-Organisation des TÜV Rheinland, wo ich jetzt seit nunmehr 5 Jahren mitwirken darf.
Was kann man sich denn unter Head of Business Development in so einem reglementierten Bereich, wo viele, glaube ich, denken, dass es ausschließlich reglementiert ist, und wie passt da Franchising auch dazu? Da glaube ich, da haben einige so jetzt Fragezeichen, ja?
Ja, kann ich mir vorstellen. Also vielleicht muss man ein bisschen beschreiben, was ist das überhaupt für ein Umfeld, in dem wir uns hier bewegen? Ja, also die FSP ist auch eine Franchise-Organisation, also eine Organisation mit selbstständig arbeitenden Prüfingenieuren und Kfz-Sachverständigen, Gutachtern. Man muss aber, bevor man sich mit dem Thema Franchising bei den Überwachungsorganisationen auseinandersetzt, erstmal den Markt dieser TÜVs verstehen. Und zwar in der Art, als dass wir immer 2 Stränge haben. Also unsere Wettbewerber und wir sind immer in 2 Säulen unterwegs. Und das eine ist das amtliche Geschäft. Da kann man sich merken, dass im amtlichen Geschäft all die Dinge gemacht werden, die einen Paragraphen tragen. Also zum Beispiel die Hauptuntersuchung nach Paragraph 29 StVZO. Oder die Erlangung eines H-Kennzeichens nach Paragraph 23 StVZO. Das sind amtliche Tätigkeiten.
Da musst du jetzt aber nicht mehr weitermachen, ja, nicht alle durch, ja.
Nein, natürlich nicht. Aber das sind eben amtliche Tätigkeiten, das machen genau. Prüfingenieure. Da gibt es ganz, ganz hohe Voraussetzungen, auch um überhaupt Prüfingenieur zu werden. Also eine sehr hohe Schwelle, bevor ich überhaupt in die Ausbildung gehen kann. Und der zweite Bereich, der nicht, ja, nicht weniger interessant ist, aber der ist eben freiwirtschaftlicher und nicht so stark reglementiert. Das ist der Bereich der Schaden- und Wertgutachten, wo wir, wie der Name schon sagt, natürlich auch Schadengutachten an verunfallten Fahrzeugen beispielsweise machen, aber auch Zustandsberichte, Leasingrücknahmen, Oldtimer-Gutachten, Land- und Baumaschinen, Fahrrad, E-Bike, Lastenrad, bis hin zu analytischen Untersuchungen in der Forensik, also Röntgen, Ultraschall, Thermografie, und Spektralanalysen.
Da müssen wir später nochmal reingehen. Da kenne ich ja ein paar Geschichten von dir, die sind sehr spannend. Ja.
Genau, also ein recht umfangreicher Bereich. Aber einmal zu verstehen, zwei Säulen, ganz wichtig in dem Bereich. Das ist nicht nur bei uns so, sondern bei allen anderen TÜVs auch oder auch bei der DEKRA, KÜSS, GTÜ, wie sie alle heißen. Und darüber hinaus gibt es eben noch die Trennung, wo man sagen kann, okay, fast alle haben auch ja, Franchising, auch wenn sie es nicht alle Franchising nennen, nämlich die Arbeit mit selbstständigen Partnern. Und in unserem Fall ist es so, die FSP ist auf Initiative des TÜV Rheinland gegründet worden, 1990, kurz vor der Wiedervereinigung. Am 26. September war es. Da hat man sich zusammengesetzt mit knapp über 100 Ingenieuren und hat diskutiert, ob man eben auch für die, ja, für die neuen Bundesländer, für den neuen Markt, der sich öffnet, hier eine gemeinsame ja, Firma, Firmengruppe gründet. Und das hat man dann gemacht und wir sind also heute auch mit etwas über der Hälfte auch in der gesellschaftlichen Hand des TÜV Rheinland. Aber, und das ist eine Besonderheit, die andere Hälfte, oder fast die Hälfte, wird gehalten von aktiv tätigen Franchise-Partnern. Sodass wir hier bei der FSP eine Besonderheit haben. Man kann nicht nur Franchise-Partner sein, sondern man kann auch Mitgesellschafter werden. Und das hat ganz, ganz viel Charme. Wenn man heute sich ja die Unterlagen anschaut, dann sieht man, dass man damals sehr, sehr viel darüber nachgedacht hat, ja, schlaue Regeln sich selbst zu setzen. Also eines zum Beispiel, dass Gesellschafter auch selbst wirklich aktiv tätig sein müssen, ne? Dass man auch mit Menschen auf der Gesellschafterversammlung redet, die wirklich aktiv im Leben stehen, im Geschäft stehen, die auch wissen, wie sich das anfühlt und
die das dadurch, operativ auch kennen.
Ja, genau, ne? Dadurch hat man eine höhere, ich nenne es mal, Realitätsnähe.
Sehr spannend.
Ja, und das Ganze ist super gewachsen. Also mittlerweile sind wir also deutschlandweit tätig, überall betraut, also Berlin juristisch und dürfen überall amtlich tätig sein, freiwirtschaftlich sowieso. Ja, und die FSP hat sich toll entwickelt in den letzten Jahren. Wir haben also mit über 750 Partnern deutschlandweit im letzten Jahr einen Umsatz von knapp 150 Millionen Euro erreicht und sind weiter auf Wachstumskurs. Und nicht nur auf Wachstumskurs, was die Zahlen angeht, sondern auch auf Wachstumskurs, was das Miteinander und die Stimmung im Unternehmen angeht. Das macht momentan wirklich Spaß.
Damit gehört er ja zu den zu einer der größten Franchise-Systeme in Deutschland mit so vielen Partnern.
Wenn du das sagst, ja.
Ja, also das kann ich so sagen.
Ja, fühlt sich ganz gut an.
Fühlt sich gut an, ja. Und das heißt also, als Head of Business Development bist du auch sozusagen für das Wachstum zuständig, für den Anbau der Partner, hast die Schulungssysteme unter dir, das Marketing oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also ja, Business Development ist ja immer so eine Rolle, wo alles oder nichts irgendwie mit dabei ist. Also das,
das
ist zu erklären,
frage ich genau nach, ja.
Genau, das, um das zu erklären, wir haben bei der FSP haben wir in der Unternehmensgruppe zwei Geschäftsführer und darunter arbeiten wir in einem sogenannten Management-Team. Wo wir verschiedene Kollegen haben, die also zum Beispiel im Bereich Operations oder im Bereich Schaden- und Wertgutachten ganz operativ und aktiv tätig sind. Und meine Rolle beinhaltet ja das Marketing, die Abteilung, aber auch das Bildungsmanagement und das Business Development, wo wir relativ viele Projekte machen. Also solche Sachen wie Leistungs- und Konditionsmodell oder Kooperationen oder ja, die Weiterentwicklung des Systems, da habe ich relativ häufig Projekte, wo ich beteiligt sein darf. Ja, und es zahlt alles auf alles irgendwie ein und deswegen ist es mit dem Management-Team bei uns tatsächlich auch so, dass wir da im Team arbeiten müssen. Ne? Also macht häufig genau. Spaß, aber wie in jeder anderen Firma natürlich auch hier und da mal ein bisschen schwierig, aber die Entwicklung der letzten Jahre gibt uns ja recht, irgendwas scheinen wir richtig zu machen.
Genau. Und in dem Feld des Marketings, da haben wir uns auch dann kennengelernt und durch auch lieben gelernt. Und da habe ich auch dieses spannende Geschäftsmodell kennengelernt. Da haben wir ja auch einen schönen Workshop miteinander gemacht. Jetzt hast du ja von diesen zwei Säulen gesprochen. bevor ich jetzt auf die Leistung später eingehe, was da gibt es so ein paar schöne Sachen. Wie kann man sich, es geht ja bei uns ja um das Thema lokales Marketing, wie kann man denn sich das vorstellen, dass so ein Sachverständiger, so ein Prüfer, wie macht denn der seine Werbung, also in seinem lokalen Markt?
Das kann man sich so vorstellen, dass wir uns natürlich immer fragen müssen, wer ist denn eigentlich der Entscheider für einen Auftrag? Wo wird denn die Entscheidung getroffen? Und das ist eben in unserem Geschäftsfeld, sowohl im amtlichen als auch im freiwirtschaftlichen Bereich, häufig nicht der Autofahrer oder die Autofahrerin, sondern das sind eben häufig Verantwortliche von Flotten. Wir haben ja ein paar Megatrends, die dazu führen, dass eben Verantwortung weggeht, weil auf der Ebene des Autofahrers, der Autofahrerin, wie soll ich sagen, ein Full-Service angeboten wird. Ne? Ob ich jetzt über ein Full-Service-Leasing rede oder über ein Auto-Abo oder über ein Dienstfahrzeug oder über ein Carsharing-Fahrzeug, all das hat eins gemein. Die Entscheider zentralisieren sich mehr und mehr. Und deswegen ist für uns ein ganz großer Fokus darauf zu richten, wer ist eigentlich der Entscheider, die Entscheiderin. Und das können eben, wie gesagt, Flottenverantwortliche sein. Das sind aber ganz stark auch Betreiber von Autohäusern und Werkstätten. Das kennt man vielleicht aus der eigenen Erfahrung. Ne? Wir machen heute 80% quasi im mobilen Dienst. In der Regel sind das eben Autohäuser und Werkstätten, wohin gefahren wird, weil eben Autofahrer ihr Fahrzeug im Autohaus in der Werkstatt abgeben und häufig auch eine Kombination beauftragen. Ne? Machen wir mal eine 30.000er Inspektion und vielleicht noch eine Bremsenreparatur und die HU machen wir gleich mit. Und auch im Falle eines Unfalls, eines Schadens, egal ob jetzt selbstverschuldet oder eben unverschuldet, ist es ganz häufig so, dass der erste Ansprechpartner für die Autofahrer eben ihr Autohaus, ihre Werkstatt ist. Und deswegen haben wir natürlich einen ganz großen Fokus drauf, wenn wir gerade für Franchise-Nehmer Marketing machen wollen. Wer ist denn in der Region unterwegs? Wer ist Entscheider? Wo können wir ansetzen? Und dann ist es eben etwas anderes, als wenn ich in einem Geschäft unterwegs bin, wo ich mich direkt an den Endverbraucher, an den Privatkunden richte.
Genau. Es ist tatsächlich eine Spezialität in der Branche, dass der Entscheider und derjenige, der den Auftrag, also bezahlt sozusagen, unterschiedlich sind. Also die Entscheider und der Bezahlende für den Auftrag sind zwei Personen.
Und auch noch ein großer Unterschied, den man sich sehr bewusst machen muss. Wir machen keine Einmalgeschäfte. Also selbst wenn es auf Autofahrerebene vielleicht Menschen gibt, die in ihrem Leben nur einmal einen Unfall haben, diejenigen, die wir marketingseitig bearbeiten, wo wir ein Beziehungsmanagement haben, die vermitteln uns ja hoffentlich regelmäßig Aufträge. Genau. Das heißt, wir reden nie von Einmalgeschäften, wir reden immer von Partnerschaften, die man eben kreieren, aber auch pflegen und sorgsam betütteln muss, ne? Dass einfach die Partnerschaft auch über möglichst viele Monate und Jahre hält. Und für beide Seiten Erfolg bringend ist.
Das heißt auch, dann ist ja auch der euer Franchise-Partner auch eine ganz, ganz wichtige Person, weil die hält ja den Kontakt zu den jeweiligen Autohäusern.
Ja.
Das heißt also, wenn der wechselt, dann ist natürlich auch die Personenbindung weg. Das heißt also, hier habt ihr eine ganz, ganz klare, einen klaren Fokus. Mhm. Und wie ich ja weiß, macht ihr unheimlich viel für die Kundenbindung des Autohauses, um die auch zu unterstützen. Mhm. Jetzt wissen es natürlich, du hast ja vorhin so ein paar Marktbegleiter, so ein paar kleine genannt, wissen das ja auch. Das ist ja jetzt ja kein Geheimnis in der Branche. Wie läuft denn da das Neukundengeschäft? Also wie kann man sich das vorstellen? Ist das ein Hauen und Stechen oder wie?
Die erste Überlegung, der wir uns ja stellen müssen, ist doch die Frage, wer ist denn unser Kunde? Mhm. Und das haben wir für uns beantwortet. Ne? Also wir haben natürlich auch, wie sich das gehört, für ein richtig tolles Unternehmen. Wir haben also eine Vision und eine Mission und so weiter, all die Dinge, die man so kennt. Und eine ganz wichtige Diskussion war, wer ist unser Kunde? Und wir haben für uns festgelegt, unser Kunde ist der Franchise-Partner, weil für den machen wir es. Mhm. Und die dann folgenden in der nächsten Ebene zu finden, Entscheider, das sind eigentlich die Kunden unseres Kunden. Und wenn man diese Betrachtung zulässt und versucht, die zu verinnerlichen, dann wird auch klar, wie ich am besten vorgehe. Erstens, das ist in anderen Systemen natürlich genauso, aber die Wahl der richtigen Franchise-Nehmer. Also ich kann nicht jeden nehmen, nur weil er in Anführungszeichen die hohen Voraussetzungen mitbringt, die ich zum Beispiel für die Ausbildung von einem Prüfingenieur mitbringen muss, sondern ich muss mir auch anschauen, was ist das für ein Mensch, ne? Passt da rein? Habe ich hier eine Möglichkeit, eine langfristige Partnerschaft aufzubauen? Weil wir machen keine Einmalgeschäfte. Uns alle, also unseren Kunden, den Franchise-Partner, als auch uns, kosten die ersten Monate und Jahre Geld. Das wird erst wirklich wirklich gut, wenn wir lange miteinander arbeiten. Und wenn ich den Fokus auf meinen Kunden-Franchise-Nehmer lege und mich dann frage, was kann ich denn für den tun, wie kann ich ihn unterstützen, dann wird's rund. Und da gibt's eben Dinge, die kann er selbst am allerbesten, also die Person, die Marke, der Gewinnende und der Bindende oder eben die im Autohaus, in der Werkstatt, im Markt, in der Region ist logischerweise der Franchise-Partner. Aber die Dinge drumherum, also die Online-Terminvereinbarung beispielsweise, ne, die Google Business Account Pflege, den Aufbau und die Pflege der Marke, die zur Verfügungstellung von entsprechenden Werkzeugen, von Tools, von Plattformen, die kann ich natürlich zentralisieren und da macht es auch Sinn, weil dann wird es in der Regel ein bisschen runder und auch ein bisschen günstiger für alle. Sodass man eigentlich sagen kann, im Marketing ist unser Leistungsversprechen für unseren Kunden, für unseren Franchise-Nehmer, all das, was eine klassische Agentur auch für ihren Kunden tut.
Mhm.
Ja, so kann man es, glaube ich, ganz so gut
unterstreiten.
Ja, zusammenbringen.
Super, cool. Genau. Jetzt hast du vorhin so schön über das Leistungsspektrum gesprochen. Es gibt Leute, die auch amtliche Leistungen machen können und alle können sozusagen die freien Leistungen, ob sie es anbieten oder nicht, ist auch dementsprechend unterschiedlich. Und da ist mir von der letzten Besprechung diese Forensik ist mir noch so in Erinnerung geblieben, wo ich echt gestaunt habe, wo es um dieses Thema Oldtimer, Oldtimer-Wert und Forensik geht. Erzähl doch mal, was da so einige Partner von euch anbieten.
Also, das ist eine ganz tolle Entwicklung, die tatsächlich aus der Partnerschaft kam. Und zwar gab es ja vor ein paar Jahren mal den Skandal mit dem Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi und seiner Frau Helene. Lohnt sich unbedingt nochmal bei YouTube sich die ein oder andere Reportage anzuschauen. Großartig, ne? Die haben also Bilder in den Markt gebracht, die so als Zufallsfund auftauchten, also Bilder, die der Künstler hätte mal malen können. Und aufgeflogen sind die damals mit einem Bild von angeblich von Campendonk, ne? War natürlich ein echter Beltracchi. Bilden mit roten Pferden, hat der nie gemalt, ne? Aber es ist tatsächlich in den Markt gebracht worden als, ja, ich sag mal, Scheunenfund heißt das ja bei Autos. Und ist also wirklich für sehr siebenstelliges Geld versteigert worden. Großartig. Aufgeflogen ist die ganze Sache, weil in einem Weiß, was da verwendet wurde, wohl ein Pigment drin war, was es zu der Zeit, als das Bild angeblich gemalt wurde, nicht gab. Und das hat eben inspiriert dazu, sich Gedanken zu machen, wie kann man dann Identitätsfälschungen an Fahrzeugen oder generell Dinge an Fahrzeugen herausbekommen mit ähnlichen Methoden? Also womit arbeiten denn Sachverständige in der Kunst und kann man das adaptieren? Und da haben wir Kollegen, die mittlerweile auch tatsächlich den Bereich an uns verkauft haben und mit im Team arbeiten, die geschaut haben, okay, was kann man machen? Was gibt es denn so zum Beispiel in der Veterinärmedizin? Ultraschallgeräte oder ein Röntgengerät aus der Veterinärmedizin. Was kann ich damit rausbekommen? Was gibt es noch für Geräte? Und da hat sich also entwickelt, dass wir heute bei Sammlerfahrzeugen, bei Oldtimern, wo ja häufig Identitäten angepasst werden, nenne ich es mal freundlich, um einen Sammlerwert zu steigern, können wir also heute zum Beispiel mit magneto-optischen Methoden ins Gefüge von Metall schauen. Also ohne zu zerstören, können wir mit Fahrgestellnummern daraufhin prüfen, ob vielleicht unter der sichtbaren Fahrgestellnummer eine andere ist oder mal eine andere war, ne? Weil einfach Gefügeveränderungen durch das Einschlagen noch sichtbar sind. Wir können Schweißnähte sichtbar machen, die manchmal nicht dahin gehören. Also es gibt zum Beispiel diesen berühmten 911er Porsche 27 RS mit diesem Bürzel hinten dran, ne? 72 bis 74. Da ist das Sondermodell eine halbe Million Aufwärtswert. Das Basisfahrzeug dafür kostet irgendwie um die 120.000. Ne? Und das macht manche Leute gierig. Und wenn man dann zum Beispiel weiß, dass das eine Fahrgestellnummer hinterm Armaturenbrett in der Spritzwand gibt, die ich eigentlich nicht sehe, aber wenn ich mit einem Röntgengerät rangehe, kann ich die sichtbar machen. Oder dass eine zweite Fahrgestellnummer im Boden des Kofferraums eingeschlagen ist, wo es noch heute ein Reparaturblech für gibt. Also ich muss gar nicht die Fahrgestellnummer fälschen, sondern ich kann das komplette Blech rausnehmen, ne, neu einspeisen und schlage einfach eine andere ein. Dann ist das schon sehr spannend, zerstörungsfrei sichtbar zu machen. Ist da vielleicht eine Schweißnaht drunter, die ab Werk nicht vorhanden ist? Also genau, Magneto-Optik, mit Röntgen gehen wir ran. Mit Ultraschall kann man ganz tolle Sachen feststellen. Zum Beispiel kann man auch Lackschicht dicken und auch die verschiedenen Schichten sichtbar machen auf GFK oder Kunststoffen, was mit einem herkömmlichen Gerät, weil es magnetisch funktioniert, nicht möglich ist. Und ja, das geht bis dahin, dass wir auch mit Thermografie arbeiten. Da sieht man auch ziemlich coole Sachen. Ne? Ohne, dass man das Auto kaputt machen muss, kann man halt sehen, ist es gut repariert oder war da vielleicht der Karosseriestuckateur am Werk, ne? Unter dem bildschönen Lackkleid. Ja, und bis hin zu Altersbestimmungen, also zum Beispiel haben wir hier eine gute Kooperation auch mit ThyssenKrupp, wo wir Daten haben, die uns erlauben, wenn wir analysieren, wie ist eine Stahlzusammensetzung, also wie hoch ist der Arsenanteil, wie hoch ist der Aluminiumanteil und so weiter, dann können wir davon ableiten, aus welcher Dekade ungefähr stammt denn dieser Stahl. Und wenn ich ein Sammlerfahrzeug habe mit, keine Ahnung, 1,5 Millionen Wert, irgendwie aus den 60er Jahren, und ich stelle bei der Spektralanalyse fest, dass der Stahl des gesamten Rahmens
aus den 80ern ist,
ja, nach 2000 produziert wurde, dann wirft das Fragen auf, ja, die man super vielleicht mal klären sollte. Und diese Nische, das ist hier, also sind tolle Gutachten und die sind auch für uns interessant, wirtschaftlich interessant und machen Spaß, aber diese Nische entwickelt sich ja weiter. So haben wir also auch bei anderen Diversifikationen, weil wir einfach merken, das Geschäft verändert sich und wir müssen uns Dinge suchen, die andere vielleicht nicht so gut können. Wir haben zum Beispiel auch im Bereich Bau- und Landmaschinen mit einem Kollegen, der da wirklich spezialisiert ist, einen tollen Bereich aufgebaut, wo wir mittlerweile auch viele Sachverständige weitergebildet haben. Und dann versuchen wir, die Dinge auch wieder bereichsübergreifend zu nutzen und fragen uns dann, hey, was kann ich denn eigentlich mit einem Ultraschallgerät an so einer Baumaschine herausfinden, weil die ist auch extrem teuer und wir haben eine hohe Leasingquote. Und bei einer Leasingrückgabe stellt sich ja auch die Frage nach dem Zustand der Maschine. Und so arbeiten die Kollegen dann zusammen und dann wird eben geguckt, okay, kann ich es auch für andere Dinge verwenden.
Das hat mich auch tatsächlich sehr fasziniert bei euch an der Stelle, dass eigentlich die Services und die neuen Leistungssachen tatsächlich aus dem Markt raus entwickelt werden und nicht aus dem aus dem Glasturm bei euch, sondern dass tatsächlich jemand Erfolg hat damit und guckt man sich das an und dann geht man in die Schulung, baut das auf, was noch braucht. Also das finde ich eine sehr, sehr erstmal partnerschaftliche Zusammenarbeit, wie ihr das auch macht und wie ihr das auch voranbringt. Also das hat mich sehr, sehr beeindruckt, ja.
Es ist auch erfolgversprechender, offen gesagt. Ne? Wir haben natürlich auch schon Ideen gehabt, die wir verfolgt haben, wo wir jetzt nicht gleich den ersten Platz gewonnen haben. Das ist so ein Lernprozess. Und wenn wir Dinge aus der Partnerschaft heraus lesen und dann gemeinsam mit denen arbeiten, dann hatte ich ja vorhin gesagt, der Partner ist ja unser Kunde, dann mache ich das ja schon mit meinem Kunden. Und dann ist einfach irgendwie die Erfolgsaussicht ist irgendwie höher, ne? Und man hat eine höhere Beteiligung und eine höhere Motivation und Begeisterung der Leute, die da mitarbeiten. Und das macht es allen leichter und es ist erfolgversprechender.
Tolles Beispiel, ja.
Weil das kann ich auch aus meiner Vergangenheit sagen, aus den anderen Systemen. Beteiligungsquoten in Franchise-Systemen ist überall ein Thema. Und dann mache ich es mir doch lieber leicht, ne? Und mache es gemeinsam mit den Partnern, idealerweise mit denen, die auch begeisterungsfähig und willig sind und da Bock drauf haben und komme dann ein bisschen schneller voran.
Jetzt machen wir mal einen Blick in die Zukunft. Wenn man jetzt so diesen Markt, spricht man da eigentlich von einem Markt, wenn das so reguliert ist? Wahrscheinlich schon, ne? Also ist auch ein Markt.
Lass uns Markt dazu sagen. Wir müssen natürlich mal aufpassen, weil das für uns ist das Thema Verkehrssicherheit und Fahrzeugsicherheit ganz weit vorne, ne? Mit Sicherheit mehr erreichen. Ja. Bezieht sich natürlich in erster Linie auf die Fahrzeugsicherheit, aber klar ist es ein Markt. Wir leben ja auch davon, ne? Und mit Sicherheit mehr erreichen. Unser Claim, der passt ja eigentlich auch ganz gut für so eine, ich sag mal, Franchise-Partner-Karriere, ne? Also absolut. Er kann sich auch sicher sein, dass er mit uns wirklich was erreicht, ne?
Ja, genau. Zum Beispiel, wenn es jetzt zum Beispiel bei Ärzten oder Apotheken, da geht es ums Gesundheitswesen, da spricht man nicht vom Gesundheitsmarkt, deshalb habe ich danach gefragt. Wenn man jetzt mal so in die Zukunft geht, wie siehst du es denn? Werden Sachen, die jetzt zum Beispiel jetzt nicht reguliert sind, vielleicht in die Paragraphen kommen, so wie du es vorhin so schön gesagt hast? Oder siehst du, dass Sachen eher freier, also aus der Regulatorik rauskommen? Oder siehst du da was ganz anderes auf diesen Markt zukommen? Oder wie schätzt du das denn ein?
Das würde ich auch trennen. Im amtlichen Bereich sehe ich also ganz klar, dass das wirklich sinnvoll ist, dass es hier Regeln gibt, die auch immer bearbeitet werden, die natürlich mitwachsen, also mit der Technik der Fahrzeuge und mit den Anforderungen, die da entstehen, wenn wir jetzt nur mal an das Thema Technik im Fahrzeug denken oder auch an so etwas wie Telematik, Assistenzsysteme, Spurhaltesysteme, Abstandsradar und so weiter, ja, ja. Dann ist natürlich ganz klar, dass die technische Entwicklung der Fahrzeuge sich auch wiederfindet im Prüfumfang bei einer Hauptuntersuchung. Ganz klar, und das denken sich ja die Überwachungsorganisationen auch nicht selbst aus, sondern das wird ja quasi gemeinsam erarbeitet. Da gibt es noch so eine übergeordnete Stelle, die FSD, und da wird eben geschaut, dass also wir hier tatsächlich vernünftige und auch praxisnahe und sinnvolle Regeln haben und das auch nicht, wie soll ich das sagen, also dass auch die Organisation selbst, wir auch, entsprechend kontrolliert sind. Ne? Und wir unterwerfen uns da wirklich vielen Auditierungen, Kontrollen, und es gibt Weiterbildungs- und Ausbildungsverpflichtungen und Ausstattungen und so weiter. Das ist aufwendig, aber das ist auch gut. Und im freien Markt ist es so, ja, der freiwirtschaftliche Markt entwickelt sich natürlich entsprechend dem, was am Markt so passiert. Da sind wir aber auch nicht bange vor. Da verändert sich vielleicht das ein oder andere. Ne? Also
Lastenräder waren wahrscheinlich vor 10 Jahren nicht so, ja.
Keine Ahnung, vor 30 Jahren, ne, am Samstag wurde noch quasi in der Straße, hat jeder sein Auto gewaschen und dann ging es um jeden Kratzer und dann war dein Auto auch dein Auto. Du warst der Eigentümer, der Entscheider als Autofahrer. Da verändert sich ja viel. Und die ganzen Trends, die wir heute haben, also gerade der Trend eher hin, Dinge zu nutzen als zu besitzen, der verändert natürlich auch die Ansprüche. Hast. Genau, ne? Also das ist ja ein Riesen, also ich würde jetzt nicht den Miles Carsharing-Wagen, den wasche ich jetzt nicht am Samstagmorgen, unabhängig davon, dass es verboten wäre, in meiner Einfahrt, ne, und poliere nochmal drüber. Das hat sich irgendwie verändert, ne? Aber ja, diese Autos, brauchen trotzdem Zustandsberichte, die brauchen Schadensberichte. Auch da gehen wir mit der Zeit, wir haben ja auch eine Unternehmensschwester, die wir mittlerweile, deren Service wir mittlerweile auch in die FSP integriert haben, Battery Quick Check, wo wir also wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau bei gebrauchten E-Fahrzeugen den Zustand der Antriebsbatterie bewerten können, ne? Weil es eine Riesenrolle spielt. Wenn du einen gebrauchten angetriebenen, was weiß ich, ID3 oder so kaufen möchtest, dann interessiert dich natürlich, wie gut ist denn die Batterie. Kennen wir alle vom Smartphone, ne? Ja, und absolut. Und so entwickeln wir uns weiter mit dem Markt, ne? Mit dem, was man
anlegt. Hört sich gut an. Ja, hört sich gut an. Mitja, meine letzte Frage, nicht, dass ich die vergesse. Was ist denn dein Lieblingsgetränk?
Ich trinke sehr gerne einen trockenen Weißwein, gerne Rheinhessen oder Rheingau-Riesling.
Ein Riesling-Trinker, ja, wunderbar. So, davon hatten wir nicht viele bisher. Da bist du, glaube ich, sogar unique.
Riesling. Aber ich bin recht flexibel. Ich trinke auch gerne ein Bier oder auch mal einen Longdrink.
Du weißt ja, das höre ich gerne.
Ja, genau. Genau, als Biersommelier, ja, richtig. Super.
Genau. Ja. Du, Mitja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und den Einblick in diese wahrscheinlich Branche, die gar nicht so viele auch kennen und auch darüber sich auch noch keiner so richtig Gedanken gemacht hat. Wie läuft es denn? Da also echt Dankeschön dafür.
Sehr gerne.
Dass wir da echt einen tollen Content gekriegt haben und danke für deine Zeit und ich freue mich auf unser nächstes Treffen, Mitja. Danke dir.
Ich mich auch. Vielen Dank, Thomas. Danke.
Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com. Local Branding Heroes findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da. Local Branding Heroes, der Podcast über lokale Markenführung mit Thomas Oettinger.